Wir sind ja gerade in einer ganz spannenden Predigtreihe, die ich zwischendurch mal wegen Ostern und wegen Gästegottesdienst und so weiter unterbrochen habe. Aber heute möchte ich diese Predigtreihe weiterführen und eigentlich sogar abschließen. Es geht in dieser Predigtreihe um eins meiner Lieblingsbücher in der Bibel, nämlich den Epheserbrief. Und ich habe diese Predigtreihe mit einer ersten Predigt begonnen und diese erste Predigt habe ich mit einer Frage begonnen. Und die Frage damals lautete: Sitzt du gut? Sitzt du gut? Und diese Frage möchte ich heute nochmal wiederholen. Sitzt du gut? Ja. Schau nochmal kurz nach, ob du gerade gut sitzt. Schau mal kurz nach, ob der Nachbar gut sitzt. Ob da alles passt soweit. Passt alles, okay. Dann die letzte Predigt, die zweite Predigt in dieser Predigtreihe, habe ich mit der Frage begonnen: Lebst du gut? Lebst du gut? Und heute möchte ich diese Predigt auch mit einer Frage beginnen. Und die Frage lautet: Stehst du gut? Stehst du gut? Es geht heute um das Stehen. Stehe, das ist eigentlich heute der Predigttitel. Wir haben ja angefangen, den Epheserbrief mit drei Schlagworten eigentlich so durchzugehen. Und zwar könnte man diesen Brief in drei Schlagworten zusammenfassen. Und diese drei Schlagworte heißen: Sitze, lebe, stehe. Das sind eigentlich die drei Schlagworte. Deswegen heißt auch diese ganze Predigtreihe: Sitze, lebe, stehe. Darum geht es eigentlich. Und heute geht es um das Stehen. Stehst du gut? Und ich möchte noch mal kurz fragen, wer von euch hat seine Hausaufgaben gemacht? Ich fühle mich gerade in meine Schulzeit zurückversetzt, fällt mir gerade ein. Hausaufgabe war, den ganzen Epheserbrief mal durchzulesen. Ich möchte jetzt nicht, okay, bitte nachsitzen, bitte noch mal nachholen. Hausaufgabe ist, den ganzen Epheserbrief durchzulesen. Vielleicht sogar mehrmals durchzulesen. Das ist dann die Fleißaufgabe. Aber wisst ihr, das lohnt sich wirklich, diesen ganzen Brief durchzulesen. Da tut ihr euch nur selber etwas richtig Gutes damit. Denn es ist ein besonderer Schatz im Neuen Testament, dieser Brief. Tu dir etwas Gutes und lies diesen Brief als Ganzes. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, Eva Maria, bitte nachholen. Denn wenn man diesen Brief liest, dann merkt man sehr schnell, dass dieser Brief sich in drei Teile einteilt. Der erste und der längste Teil, das ist Kapitel 1 bis 3, da geht es darum, wer wir in Christus sind und was wir in Christus haben. Es geht um unsere Identität, unsere Stellung in Christus. Wer bin ich eigentlich in Christus? Und wisst ihr, unsere Identität ist etwas unglaublich Wichtiges. Dieser Teil, den könnte man mit dem Wort Sitze zusammenfassen. Das ist ja der erste Teil. Und was das bedeutet, das haben wir uns beim ersten Mal angeschaut. Letztes Mal haben wir den zweiten Teil betrachtet. Da geht es um Kapitel 4 und 5 überwiegend. Und da geht es darum, wie wir als Christen praktisch leben können, wie wir unseren Glauben praktisch ausleben. Und zwar, wie lebt man als Christ am Arbeitsplatz, wie lebt man in der Ehe, in der Familie, wie lebt man als Eltern, wie lebt man als Kinder, wie lebt man in der Gemeinde, wie lebt man im Straßenverkehr und so weiter. Wie lebt man ganz praktisch den Glauben? Und da ging es um das Schlagwort Lebe. Achtmal kommt dieses Wort in den zwei Kapiteln vor. Achtmal. Und heute möchten wir den dritten Teil anschauen. Und das ist Kapitel 6, in Kapitel 6 zu finden. Und da geht es darum, dass wir in einem geistlichen Kampf stehen. Und wie wir dem Feind widerstehen können und wie wir siegreich leben können. Und dieser Teil lässt sich mit dem Wort stehe zusammenfassen. Stehe zusammenfassen. Also stehe, widerstehe. Wie kannst du stehen bleiben mitten im Kampf? Das ist eigentlich das, worum es geht. Darum noch einmal die Frage: Stehst du gut? Und ich möchte mit uns lesen aus Epheser 6, Vers 10 bis Vers 18. Und ich würde euch aus gegebenem Anlass bitten, dazu aufzustehen. In manchen Kirchen macht man das ja regelmäßig, wenn man die Bibel liest, dass man aufsteht als ein Zeichen der Wertschätzung Gottes Wort gegenüber. Wir machen das eigentlich nicht, aber heute passt es ganz perfekt, dass wir einfach aufstehen dazu. Und ich möchte lesen Epheser 6, Vers 10 bis Vers 18. Da heißt es: Schließlich werdet stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Legt die komplette Waffenrüstung Gottes an, damit ihr allen hinterhältigen Angriffen des Teufels widerstehen könnt. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen, und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr einem bösen Tag widerstehen könnt und dann, wenn ihr alles erledigt und den Kampf gewonnen habt, immer noch steht. So steht nun, indem ihr euch den Gürtel der Wahrheit und den Brustpanzer der Gerechtigkeit anzieht, bekleidet euch an den Füßen mit den Schuhen der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verkündigen. Und bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Betet zu jeder Zeit mit Gebet und Flehen im Geist. Seid wachsam und hört nicht auf, für alle Gläubigen zu beten. So viel aus Gottes Wort. Wir dürfen uns wieder setzen. Wieder setzen, nicht widersetzen. Früher in meiner Kindheit haben wir als Burschen, wir waren drei Brüder, haben wir ganz häufig so Ringkämpfe gemacht. Und ich weiß nicht, ob ihr das so kennt, bei so einem Ringkampf, da ging es darum, wer bleibt stehen. Wer bleibt stehen und wer kann den anderen besiegen. Darum ging es eigentlich. Und hier in unserem Text geht es um das Stehen. Viermal kommt in diesen wenigen Versen das Wort Stehen vor. Und zwar in ganz unterschiedlicher Form, in Stehen, Widerstehen, Bestehen, Stehen, Bleiben. In all diesen Varianten kommt dieses Wort dort vor. Und die Frage ist, wie können wir im Anbetracht, im Angesicht der Feinde und der Herausforderungen und Kämpfen in unserem Leben, durch die jeder von uns durchgehen muss, wie können wir bestehen? Wie können wir widerstehen? Wie können wir stehen bleiben? Darüber spricht dieses Kapitel im Epheserbrief. Gottes Ziel und Wunsch mit deinem und meinem Leben ist, dass wir stehen bleiben. Und dass wir widerstehen können, dass wir siegreich sind. Und wie das geschieht, das möchten wir uns heute mal etwas genauer anschauen. Unser Text beginnt ja mit den Worten hier in Vers 10. Schließlich werdet stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Gott möchte, dass wir im Kampf stehen bleiben können. Und das ist auch der erste Punkt heute. Du sollst stehen bleiben. Das ist Gottes Ziel. Gott möchte unser Leben stark machen. Du sollst stark werden. Und wie geschieht das? Indem wir durch Kämpfe in unserem Leben siegreich hindurchgehen. Gott möchte, dass wir als Christen siegreich sind in den Kämpfen unseres Lebens. Gott hat dich zum Sieg berufen. Du sollst ein Sieger sein. Weißt du das? Du sollst ein Sieger sein. Es ist wichtig zu erkennen, dass Kämpfe und Herausforderungen zu unserem Leben dazugehören. Es ist ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens. Die Bibel sagt an keiner einzigen Stelle, dass wir durch keine Kämpfe mehr durchgehen müssen, sondern ganz im Gegenteil. Kämpfe gehören dazu. Kämpfe gehören zu unserem Leben dazu. Sie sind ein wichtiger Teil unseres Lebens. Und Kämpfe haben einen klaren Zweck und eine klare Bestimmung. Sie sollen unser Leben stark machen. Das ist Gottes Ziel damit. Werdet stark in dem Herrn. Durch Kämpfe werden wir stark. Denn ohne Kampf kein Sieg. Hast du das gehört? Ohne Kampf kein Sieg. David sagt ja in Psalm 23 diese wunderschönen Worte, Psalm 23, Vers 5. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Ist ja ein wunderschönes Bild. Aber dieses Bild beinhaltet, wenn es einen Tisch angesichts der Feinde gibt, dann setzt das voraus, dass es Feinde gibt. Es setzt voraus, dass es Feinde gibt. Und Kämpfe gehören zu unserem Leben dazu. Und das ist so wichtig, das zu wissen. Wisst ihr, manchmal kommen mir manche Christen so vor, wie ein Boxer, der in den Boxring steigt. Und dann schlägt der Gegner zu und dann rufen sie, Mensch, der hat mich geschlagen. Habt ihr das gesehen? Der hat mich geschlagen. Das darf der doch gar nicht. Und ich möchte dir sagen, mein Lieber, das gehört zu einem Boxkampf dazu. Das ist ein Teil des Boxkampfes. Du sollst dadurch lernen, dass du stark wirst. Du sollst dadurch lernen, dass du richtig kämpfst. Kämpfe gehören zu unserem Leben dazu. Und ich möchte dir sagen, wenn es sehr umkämpft ist, steht ein großer Sieg bevor. Das ist ganz häufig so. Wenn es sehr umkämpft ist, möchte Gott einen großen Sieg schenken. Und ich finde es so schön in diesem Text, wie es hier heißt, werdet stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Es geht um den Sieg, den wir in Jesus haben. Nicht den wir in uns selber haben, nicht unsere eigene Kraft, nicht unsere Fähigkeiten, nicht das, was wir tun können, ist der Sieg, sondern unser Sieg, sein Sieg ist unser Sieg. Das ist das Entscheidende, in dem Herrn. Und da möchte ich nochmal an den Aufbau des Epheserbriefs erinnern. Zuerst sitzen, dann leben und dann stehen. Und das ist sehr, sehr wichtig. Unser geistliches Leben beginnt nicht mit dem Stehen, nicht mit dem Kämpfen, sondern unser geistliches Leben beginnt mit dem Sitzen, mit unserer Identität, wer ich eigentlich in Christus bin, zu wissen, wer ich in Jesus bin. Erst dann kann ich nämlich richtig leben und erst dann kann ich auch richtig stehen, widerstehen. Und ich würde euch so sehr ermutigen, vielleicht auch diese Predigten, diese zwei letzten Predigten nochmal anzuhören, weil sie aufeinander aufbauen und vor allen Dingen auch den Epheserbrief daraufhin nochmal durchzulesen. Zuerst kommt das Sitzen, dann kommt das Leben und dann kommt das Stehen. Und aus dem Sitzen kommt das richtige Leben und das richtige Stehen. Wir müssen wissen, wer wir in Christus sind, damit wir Sieger sein können in diesem geistlichen Kampf. Wisst ihr, es geht darum, dass wir uns mit dem Sieg Jesu eins machen. Sein Sieg ist dein Sieg. Hast du das gehört? Sein Sieg ist dein Sieg. Ich erinnere nochmal an das Beispiel von der letzten Predigt. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt. In der letzten Predigt hatte ich dieses Beispiel von dem Blatt, das ich in die Bibel hineintue. Ich habe da ein Blatt und das tue ich in die Bibel hinein. Und wenn ich es jetzt in die Bibel hinein tue, überall, wo die Bibel hingeht, geht auch dieses Blatt hin, weil es in der Bibel drin ist. Und wenn ich jetzt diese Bibel der Patricia übergebe, Patricia, bitte benutze sie, dann ist das Blatt jetzt in dieser Bibel drin. Und es geht mit der Bibel mit. Und genau dasselbe ist mit dem Sieg Jesu. Wir sind Teilhaber an seinem Sieg. Das, was ihn betrifft, betrifft uns. Wir sind in Christus. Das heißt, wenn er der Sieger ist, dann sind wir Sieger. Das ist das Faszinierende. Wir sind Sieger, weil er Sieger ist. Ist das nicht genial? Wisst ihr, das ist so ähnlich wie beim Fußball. Stell dir mal vor, Österreich würde Europameister werden. Oder stell dir mal vor, Österreich würde Weltmeister werden. Wow, krasse Vorstellung. Was wäre dann in Österreich los? Wow. Wisst ihr, es ist voll spannend, wenn Österreich gewinnt, fühlt sich das ganze Land als Sieger. Die eigene Mannschaft, wenn die eigene Mannschaft gewinnt, dann haben wir selber gewonnen, jeder einzelne von uns. Da gibt es viele Fans, die haben niemals mitgespielt. Die sind auch wahrscheinlich noch nicht mehr im Stadion gewesen. Die sitzen zu Hause auf ihrem Sofa vor dem Fernseher und fühlen sich als Sieger. Interessant, oder? Warum? Es ist die Kraft der Identifikation. Wenn meine Mannschaft gewinnt, habe ich gewonnen. Und so ähnlich ist es mit Jesus. Es liegt eine gewaltige Kraft darin, sich diesen Sieg Jesu zu eigen zu machen. Zu wissen, er hat gewonnen und deswegen habe ich gewonnen. Wir sind Sieger in ihm. Und ganz egal, wie es im Fußball ausschaut, wir sind Sieger in Jesus. Auch wenn Österreich vielleicht kein Weltmeister wird, sind wir Sieger in Jesus. Das ist das Geniale. Wir dürfen stark sein in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. In ihm sind wir Sieger. Du darfst Sieger sein in Jesus. Gott möchte nicht, dass du als Versager durch dieses Leben gehst, sondern Gott möchte dich zu einem Sieger machen. Und die Bibel sagt uns ganz deutlich, dass wir in einem geistlichen Kampf stehen. Christen stehen in einem geistlichen Kampf. Paulus sagt hier in Vers 12, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen, und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Es geht hier um einen Kampf, nicht gegen Fleisch und Blut. Und das ist der zweite Punkt heute, ein Kampf nicht gegen Fleisch und Blut. Und ich möchte sehr deutlich darauf aufmerksam machen, dass wenn wir von einem geistlichen Kampf reden, dass es nicht um einen äußeren Kampf gegen Menschen geht. Das ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Gerade in Zeiten, wo manches von manchen Seiten von einem heiligen Krieg geredet wird, ist es mir sehr wichtig zu betonen, Christen sind friedliche Menschen. Bitte schaut mich nicht so an. Christen sind friedliche Menschen. Wir lieben alle Menschen. Jesus hat uns aufgefordert, soweit es an uns liegt, mit allen Menschen in Frieden zu leben und selbst unsere Feinde zu lieben, sagt Jesus. Selbst die zu lieben, die uns hassen, die uns verfolgen, selbst die zu lieben. Christen haben eine segnende, friedliche Haltung Menschen gegenüber. Unser Kampf, sagt hier die Bibel, ist nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen geistliche Mächte. Es geht um einen geistlichen Kampf. Es gibt einen Kampf zwischen Licht und Finsternis. Die Bibel spricht davon, dass es eine reale Macht des Bösen gibt. Sie spricht von Gewalten, Mächten, Weltbeherrschern dieser Finsternis, Geistern der Bosheit oder bösen Geistern in der Himmelswelt. Die sind real. Wisst ihr, manchmal sagen Leute zu mir, aber Markus, du glaubst nicht wirklich an einen Teufel, oder? Du glaubst das nicht wirklich. Das ist doch eine mittelalterliche Vorstellung. Wie kann ein halbwegs intelligenter Mensch, und ich bin ja froh, wenn Sie mich dann so ansprechen, an so etwas glauben? Wie kann man an so etwas glauben? Und ich möchte es ganz deutlich sagen, ich glaube zutiefst an eine reale Existenz des Teufels. Ja, manche Vorstellungen, die Menschen so vom Teufel haben, die sind wirklich mittelalterlich, wenn man sich den Teufel so mit Hörnern vorstellt und mit einem Dreizack und so weiter. Aber ich frage mich, wie kann man eigentlich nicht an einen Teufel glauben, wenn man diese Welt sich genauer anschaut? Was alles los ist in dieser Welt, das ganze Elend, das ganze Leid, das in dieser Welt passiert, was bringt Menschen dazu, auf die bestialischste Art und Weise andere abzuschlachten? Und andere umzubringen, wie es in vielen Teilen dieser Welt geschieht. Woher kommt das? Ich glaube zutiefst an eine reale Macht des Teufels, die Menschen zu so etwas bringt. Die Bibel spricht sehr offen davon, dass es einen Teufel gibt, der Menschen zerstören möchte. Es heißt in Johannes 10, Vers 10, sagt Jesus selber, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich aber bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Der Teufel möchte Menschen zerstören. Er stiehlt, er schlachtet und er bringt um. Er stiehlt Menschen ihre Freiheit, er stiehlt Menschen ihre Freude, er stiehlt Menschen ihre Kraft, er stiehlt ihnen die Geborgenheit, er stiehlt ihnen den Segen, er stiehlt ihnen die Freude und alles das, was sie eigentlich brauchen. Der Teufel ist ein Dieb. Er stiehlt. Aber Jesus sagt, aber ich bin gekommen, damit sie Leben und Leben im Überfluss haben. Jesus möchte echtes Leben geben. Leben im Überfluss. Aber der Teufel, er stiehlt und er lügt. Jesus sagt einmal zu Leuten in Johannes 8 ziemlich heftige Worte. Johannes 8, Vers 44. Da heißt es, denn ihr seid Kinder des Teufels. Und deshalb tut ihr bereitwillig das, was euer Vater wünscht. Der war schon von Anfang an ein Mörder und stand nie auf der Seite der Wahrheit. Denn sie ist ihm völlig fremd. Sein ganzes Wesen ist Lüge. Er ist der Lügner schlechthin. Ja, er ist der Vater der Lüge. Der Teufel belügt Menschen. Er ist ein Menschenmörder, heißt es hier. Er möchte Menschen zerstören, er möchte Menschen kaputt machen. Das ist sein Ziel. Und damit steht er genau entgegengesetzt zu dem, was Gott mit dem Menschen vorhat. Gott hat genau das umgekehrte Ziel. Gott hat immer nur gute Gedanken über Menschen. Gott möchte das Beste für den Menschen. Er möchte Frieden, er möchte Freude, er möchte Freiheit bringen, er möchte Geborgenheit bringen, er möchte Leben bringen, er möchte Sinn bringen, er möchte Kraft den Menschen schenken. Gott hat immer nur Gutes mit deinem Leben im Sinn. Weißt du das? Das ist etwas so Wichtiges, das zu wissen. Und der Teufel steht dem entgegen. Und deswegen gibt es einen geistlichen Kampf. Genau deswegen gibt es einen geistlichen Kampf. Und es ist unglaublich wichtig, das zu realisieren. Denn wisst ihr, das Gefährlichste in einem Kampf ist es, wenn man ihn ignoriert. Wenn man so tut, als gäbe es ihn nicht. Das ist sehr, sehr gefährlich. Leider sind viele Christen so, dass sie den geistlichen Kampf ignorieren und gar nicht registrieren, dass sie eigentlich in diesem geistlichen Kampf stehen. Und wenn wir den Kampf ignorieren, hat das katastrophale Folgen. Ich möchte das mal an einem Beispiel illustrieren. Am 24. August 1939 wurde zwischen Stalin und Hitler der sogenannte Nicht-Angriffspakt geschlossen, unterzeichnet. Russland und Deutschland verpflichteten sich, sich nicht gegenseitig anzugreifen. Etwas ganz Interessantes. Und Stalin verließ sich darauf, Das ist ja schon fast unglaublich, irgendwie verrückt. Stalin glaubte Hitler. Er glaubte Hitler, obwohl ihn ganz viele davor gewarnt hatten. Und es ist unglaublich, dass ein Diktator dem anderen irgendwie glaubte. Und selbst als die deutschen Truppen schon Richtung Osten unterwegs waren, ignorierte man den Kampf. Und zwar deswegen, weil man es nicht glauben konnte. Weil man es einfach ignorieren wollte. Der große Vormarsch der deutschen Truppen kam dadurch zustande, dass man den Kampf ignorierte und keinen Widerstand leistete. Wenn wir den geistlichen Kampf ignorieren, werden wir verlieren. Es ist so wichtig, dass wir wach sind, dass wir erkennen, dass wir die geistlichen Realitäten erkennen. Es gibt einen Teufel, der zerstören möchte. Wir stehen in einem geistlichen Kampf, ob wir das wollen oder nicht. Und wir können diesen Kampf nicht einfach ignorieren. Aber wir dürfen in Jesus Sieger sein. Du sollst siegreich sein. Du sollst ein Sieger sein in diesem geistlichen Kampf. Und ich möchte uns darauf aufmerksam machen, dass wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt, und das habe ich in meinen vielen Jahren des Dienstes auch gesehen, kann man immer von zwei Seiten vom Pferd herunterfallen. Ihr wisst ja, es gibt immer zwei Seiten auf einem Pferd, wo man runterfallen kann. Und die eine Seite ist eine übermäßige Betonung. Es gibt Christen, die sehen nur noch überall den Teufel und die haben nur noch immer ständig dieses Thema. Es geht nur immer um Teufel und Dämonen und sie reden nur von diesem geistlichen Kampf und machen den Teufel damit unglaublich groß und Jesus unglaublich klein. In ihrem Denken ist der Teufel extrem groß und Jesus ganz, ganz klein. Aber wir als Christen haben einen großen Jesus. Und der Teufel ist vergleichsweise klein im Vergleich zu Jesus. Das ist etwas, eine Sache, wie man leicht vom Pferd fallen kann, dass man nicht erkennt, dass Jesus viel, viel größer ist. Und man nur noch diesen geistlichen Kampf sieht. Aber dann gibt's auch eine zweite Möglichkeit, vom Pferd zu fallen, auf der anderen Seite, indem man den geistlichen Kampf gar nicht mehr bewusst überhaupt glaubt und ihn eigentlich ignoriert. So tut, als gäbe es ihn nicht. Und das ist genauso gefährlich. Jemand hat mal gesagt, der Teufel hat eigentlich zwei Strategien. Entweder blustert er sich auf und macht sich extrem groß oder er macht sich unsichtbar. Dass man denkt, es gibt ihn eigentlich gar nicht. Das sind zwei Strategien, die er hat und beides sind große Gefahren. Wir müssen eine realistische, eine nüchterne Sicht des Ganzen haben. Die Bibel spricht ganz nüchtern davon, dass wir in einem geistlichen Kampf stehen und uns dessen bewusst sein sollen. Und wir dürfen wissen, Jesus ist Sieger. Und wir dürfen wissen, Jesus ist immer größer. Und er ist stärker als der Feind. Dabei möchte ich aber auch in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass die Bibel uns sehr klar macht, dass wir uns mit okkulten Dingen nicht einlassen sollen. Dass wir uns von okkulten Dingen fernhalten sollen. Es gibt ja eine regelrechte okkulte Welle, die über unser Land hinwegrollt. So viele Menschen beschäftigen sich mit allen möglichen übernatürlichen Dingen. Es ist unglaublich, mit was Menschen sich alles beschäftigen. Und ganz viele öffnen sich für irgendwelche dunklen, okkulten Dinge, mit irgendwelchen Dingen, die mit einer okkulten geistlichen Welt in Zusammenhang sind. Und sie kommen damit in Bindungen und Abhängigkeiten. Und die Bibel sagt uns, dass wir uns von diesen okkulten Dingen fernhalten sollen. Dazu zählt zum Beispiel Wahrsagerei oder Totenbefragung oder Handliniendeuten oder Horoskop oder Magie oder Ouija-Board oder Voodoo oder Schamanismus und so weiter. All diese Dinge, mit denen sollten wir nichts zu tun haben, sagt uns die Bibel. Das Licht hat nichts mit der Finsternis zu tun. Deswegen sollten wir uns von diesen Dingen fernhalten. Diese Dinge bringen Menschen in Abhängigkeiten und bringen Menschen, zerstören Leben von Menschen. Und Gott sagte damals zu seinem Volk in 5. Mose 18, Vers 10, niemand von euch darf seinen Sohn oder seine Tochter als Opfer verbrennen. Niemand soll wahrsagen, zaubern, Geister beschwören oder Magie treiben. Keiner darf mit Beschwörungen Unheil abwenden, Totengeister befragen, die Zukunft vorhersagen oder mit Verstorbenen Verbindung suchen. Wer so etwas tut, ist dem Herrn zuwider. Ihr gehört zum Herrn, eurem Gott. Darum haltet ihm allein die Treue. Diese Dinge sind Gott zuwider. Warum sind sie Gott zuwider? Weil sie Menschen zerstören. Weil sie Menschen in Abhängigkeiten bringen. Weil sie Menschen in eine ungute Gebundenheit hineinbringen. Es tut dem Menschen nicht gut. Es gibt eine dunkle geistliche Welt und davon sollten wir die Finger lassen. Und ich möchte es sehr, sehr deutlich sagen, das sind keine Dinge, mit denen man spielen kann. Es gibt eine reale geistliche Welt und es gibt reale geistliche Mächte, die Menschen in Unfreiheit und in Bindungen hineinführen möchten. Und ich habe das viele Male in der Seelsorge erlebt. Aber das Gute ist, Jesus ist Sieger. Das Gute ist, Jesus macht frei. Das ist die gute Botschaft. Jesus macht frei. Und wenn ich mich im Namen Jesu von diesen Dingen lossage, dann hat das keine Macht mehr in meinem Leben. Und das ist das Gute zu wissen. Jesus ist immer stärker. Es ist Kraft in dem Namen Jesu. Und es ist wichtig, sich von diesen Dingen fernzuhalten und sich gegebenenfalls loszusagen, wo man in irgendwelche Abhängigkeiten hineingekommen ist. Denn wir stehen in einem geistlichen Kampf. Und wir sollen nicht in der Finsternis, sondern im Licht leben. Und Jesus möchte, dass du im Licht lebst. Das Geniale ist, dass Gott uns super ausrüstet, damit wir in diesem geistlichen Kampf stehen bleiben können. Damit wir widerstehen können. Damit wir bestehen können. Wir sollen stehen bleiben. Stehe. Das möchte ich dir heute sagen. Stehe. Gott hat alles für dich vorbereitet, damit du siegreich sein kannst. Weißt du das? Du sollst ein Sieger sein. Ich sage das immer wieder gerne. Und ich habe irgendwie den Eindruck, der Nachbar, der glaubt das gerade nicht. Vielleicht sagst du ihm das mal kurz zu, sagst mal, hey, du sollst ein Sieger sein. Und bitte glaub jetzt deinem Nachbarn, wohl? Glaub das, was er sagt. Du sollst ein Sieger sein. Das ist das, was Gott möchte. Er möchte, dass du siegreich bist. Und er hat alles für dich vorbereitet, damit du siegreich sein kannst. Es gibt eine Rüstung, die er uns gibt. Und zwar die sogenannte geistliche Waffenrüstung, die wir anziehen dürfen und die uns schützt. Und damit sind wir beim dritten Punkt heute. Zieh die geistliche Waffenrüstung an. Stellt euch mal einen Soldaten vor, der im Pyjama in den Kampf zieht. Komisches Bild, oder? Paulus sagt, was wir tun sollen. Es heißt hier in Epheser 6, Vers 11, legt die komplette Waffenrüstung Gottes an, damit ihr in allen hinterhältigen Angriffen des Teufels widerstehen könnt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen könnt und dann, wenn ihr alles erledigt und den Kampf gewonnen habt, immer noch steht. So steht nun, indem ihr euch den Gürtel der Wahrheit und den Brustpanzer der Gerechtigkeit anzieht. Bekleidet euch an den Füßen mit den Schuhen der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verkündigen. Und bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Das ist Gottes Wort. Betet zu jeder Zeit mit Gebet und Flehen im Geist. Seid wachsam und hört nicht auf, für alle Gläubigen zu beten. Er fordert uns hier auf, die ganze Waffenrüstung Gottes anzuziehen. Wisst ihr, so ein römischer Legionär, der hatte eine Waffenrüstung. Und Paulus sagt hier, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr bestehen oder widerstehen oder stehen bleiben könnt. Es geht darum, wie wir stehen können. Und ich finde es interessant, dass jedes Teil dieser Waffenrüstung wichtig ist. Es ist sozusagen ein Rundumschutz um unseren ganzen Körper, um unser ganzes Leben. Jedes Teil unseres Körpers wird damit geschützt. Bis auf eins, den Rücken. Der Rücken wird nicht geschützt. Das heißt, weglaufen ist keine Option. Also weglaufen ist keine Option. Der Rücken ist das Einzige, was nicht geschützt ist, weil wir nicht weglaufen dürfen, sondern weil wir stehen sollen. Weil wir in diesem geistlichen Kampf stehen sollen. Aber sonst ist jeder Teil unseres Körpers bereits geschützt. Gott möchte dich einkleiden. Er möchte dir einen Schutz geben. Es gibt eine Waffenrüstung Gottes für dich. Es ist seine Rüstung für dich. Er bietet sie dir an und wir tun gut daran, diese Waffenrüstung täglich neu anzuziehen. Schauen wir uns die mal ganz kurz an, nur so kurz im Überblick. Sie besteht eigentlich aus 6 Teilen, die wir immer wieder neu anziehen sollen. Das erste ist, zieht den Gürtel der Wahrheit an. Den Gürtel der Wahrheit. In biblischen Zeiten hatten Soldaten so einen Gürtel, der 5 bis 15 Zentimeter breite Ledergürtel war. Und dieser Gürtel eines Soldaten schützte seine Lendengegend. Und außerdem wurde daran das Schwert befestigt, dass er das Schwert tragen konnte. Und wenn ein Soldat seinen Gürtel anzog, dann bedeutete das, jetzt kann ich in den Kampf gehen. Jetzt bin ich kampfbereit. Und dieser Gürtel zeigt, dass die Wahrheit aus Gottes Wort unser ganzes Leben beeinflussen soll. Die Wahrheit aus Gottes Wort schützt unser Leben. Das zweite, der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Wisst ihr, dieser Brustpanzer eines Soldaten, waren die lebenswichtigen Organe. Da war das ganze Herz und all die lebenswichtigen Organe waren damit geschützt. Dieser Brustpanzer der Gerechtigkeit ist so wichtig für unser Leben. Wir müssen wissen, dass wir gerecht sind in Jesus. Weißt du das? Es heißt in Römer 8, Vers 1, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Hast du das gehört? Keine Verdammnis. Wir sind gerecht in ihm. Weißt du, dass du gerecht in Jesus bist? Dieser Brustpanzer der Gerechtigkeit schützt unser Herz. Dass keine Verdammnisgefühle, dass keine Minderwertigkeit unser Herz ausfüllen darf, sondern dass wir in der richtigen Haltung zu Gott stehen. Denn wisst ihr, der Feind möchte gerne falsche Gedanken in unser Herz hineinbringen. Gedanken der Minderwertigkeit, Gedanken der Verdammnis. Und du darfst wissen, Jesus ist meine Gerechtigkeit. Ich bin geschützt durch diesen Brustpanzer der Gerechtigkeit und den darf ich jeden Tag neu anziehen, ihn neu annehmen und mir dessen bewusst sein, ich bin gerecht in Jesus. Das dritte, die Schuhe der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verkündigen. Die Schuhe sind ganz, ganz wichtig. Römische Soldaten brauchten strapazierfähiges Schuhwerk bzw. feste Sandalen, denn sie machten in einem Feldzug marschierte man nicht selten 30 Kilometer am Tag mit einem Gepäck von über 25 Kilogramm. Da waren die Schuhe unglaublich wichtig. Es war wichtig, dass man gute Schuhe hatte. Und wir dürfen vor Gott unsere Bereitschaft ausdrücken, das Evangelium des Friedens verkündigen zu wollen. Ich hörte von einer Frau, die jeden Tag in der Früh betete, Herr, gib mir heute eine Gelegenheit, dass ich etwas von dir weitersagen kann. Und diese Frau erzählte, an jedem Tag, wo sie das betete, hatte sie eine Gelegenheit. Jedes Mal gab Gott ihr eine Gelegenheit, etwas von ihm weiterzuerzählen. Es geht darum, diese Schuhe der Bereitschaft zu tragen, dass wir bereit sind, dass wir sagen, Herr, mach mich bereit heute an diesem Tag. Dass wir Gott bitten darum, uns Gelegenheiten zu schenken, etwas von ihm weiterzusagen. Bist du beschuht? Oder läufst du barfuß herum? Gut, wenn du beschuht bist. Die Schuhe sind ganz, ganz wichtig. Dann das vierte. Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Wisst ihr, dieser Schild, der war sehr, sehr groß. Das war ein großer Schild, der fast den ganzen Körper abdeckte. Und der bot Schutz vor den brennenden Geschossen, von denen hier die Rede ist. Denn in biblischer Zeit benutzten Soldaten Pfeile. Und diese Pfeile, da wurden an die Pfeilspitze, die wurde mit Stoff umwickelt. Und dann wurde dieser Stoff in Pech gedrängt. Und dann wurde dieses Pech angezündet. Und damit war das ein Pfeil, der sehr, sehr gefährlich war. Es waren glühende Pfeile. Und viele Gelehrte sagen, dass das damals eine der gefährlichsten Waffen in der Antike war. Und hatte ein Soldat keinen Schild, dann war er diesen Geschossen schutzlos ausgeliefert. Und das war etwas sehr, sehr Gefährliches, denn das konnte einen sehr verletzen und bis dahin sogar, dass man dadurch getötet werden konnte. Und auch der Teufel feuert solche brennenden Pfeile auf uns ab. Aber wir können uns davor schützen durch diesen Schild des Glaubens, den wir haben. Glaube bedeutet, Gott Großes zuzutrauen. Auf Gott ausgerichtet zu sein. Johannes sagt einmal in 1. Johannes 5, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Nimm diesen Schild des Glaubens. Sprich das im Glauben aus, wie groß dein Gott ist. Sprich vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt aus, wie groß dein Gott ist und was Gott alles möglich ist. Das ist Glaube. Glaube bedeutet, Großes von Gott zu erwarten. Gott ist groß. Er ist größer, als du denkst. Und jemand hat mal gesagt, sage nicht Gott ständig, wie groß dein Problem ist, sondern sage dein Problem, wie groß dein Gott ist. Du darfst zu dem Berg sprechen. Du darfst zu dem Berg sprechen und er soll sich hinwegheben. Und du darfst sagen, wie groß dein Gott ist. Gott ist größer als jeder Berg. Und wir dürfen zu dem Berg sprechen. Das ist Glaube. Und in diesem Glauben haben wir den Sieg. Wir sind Sieger. Wir haben diesen Schild des Glaubens. Und der Glaube löscht alle feurigen Pfeile des Bösen aus. Deshalb sprich im Glauben aus, wie groß dein Gott ist. Und du wirst erleben, wie diese Pfeile nicht ihr Ziel erreichen können. Gott ist größer. Und manchmal müssen wir auch gegen den Teufel aufstehen und müssen sagen, Teufel, du musst jetzt weichen. Im Namen Jesu. Du hast keine Macht in meiner Familie. Du hast keine Macht an meinem Arbeitsplatz. Du hast keine Macht in meiner Gemeinde. Jesus ist Sieger. Wir dürfen den Sieg Jesu im Glauben bekennen. Dann das Fünfte. Nehmt auch den Helm des Heils. Der Helm schützt unseren Kopf und unser Denken. Und dieses Denken soll geschützt sein durch das Heil Gottes, durch Heil zu denken. Heilung steckt da auch mit drin, gesund zu denken. Und da muss ich dich mal fragen, ist deine Gedankenwelt unter Gottes Heil? Zieh diesen Helm des Heils täglich an, das schützt deine Gedankenwelt. Und das Fünfte, das Sechste, und das Schwert des Geistes, welches ist Gottes Wort? Das Schwert ist die einzige Angriffswaffe. Alle anderen Waffen sind Defensivwaffen gewesen. Das ist die einzige Angriffswaffe. Wir dürfen den Feind mit dem Wort Gottes in die Flucht schlagen. Gottes Wort hat Kraft. Wir sehen das in der Versuchung Jesu. Wie hat er dem Feind widerstanden? Es steht geschrieben. Gottes Wort ist eine gewaltige Waffe und wir dürfen sie im Geistlichen, in diesem geistlichen Kampf einsetzen. Und es ist wichtig, dass wir sie richtig einsetzen. Und ich möchte dich fragen, bist du angezogen? Hast du diese geistliche Waffenrüstung an? Oder läufst du im Pyjama herum? Dann brauchst du dich nicht wundern, wenn du immer wieder Niederlagen erlebst. Die Bibel sagt uns, wir sollen diese Waffenrüstung täglich neu anziehen. Sie ist ein Schutz gegen alle Angriffe des Feindes. Und ich würde euch so sehr ermutigen, ich bin da ja jetzt nur so im Schnelldurchlauf durchgegangen, ich würde euch so sehr ermutigen, diese Waffenrüstung noch einmal in Ruhe so durchzugehen und sie ganz konkret anzuziehen für euer Leben. Ganz bewusst anzuziehen für euer Leben. Denn ich finde es so genial, dass Gott uns alles zur Verfügung stellt, damit wir Sieger sein können. Von Kopf bis Fuß geschützt. Bis auf den Rücken. Weglaufen gilt nicht. Die volle Rüstung anzuhaben, das ist das, was Gott möchte. Du sollst sie anziehen, immer wieder neu. Zieh diese Waffenrüstung regelmäßig an und du wirst sehen, wie der Sieg Gottes in dein Leben hineinkommt. Wir dürfen Sieger sein. Und Paulus schließt diese Waffenrüstung mit den Worten in Vers 18. Bete zu jeder Zeit mit Gebet und Flehen im Geist. Seid wachsam und hört nicht auf, für alle Gläubigen zu beten. Gebet, auch Gebet im Geist, hat gewaltige geistliche Kraft und hält uns wach in diesem geistlichen Kampf, dass wir nicht einschlafen. Wisst ihr, ich bin so dankbar dafür, dass Gott uns alles gegeben hat, damit wir siegreich sein können. Du sollst ein Sieger sein. Das zieht sich heute durch diese ganze Predigt durch. Du sollst ein Sieger sein. Gebrauche die Waffenrüstung Gottes in deinem Leben. Du darfst stehen durch die Waffenrüstung Gottes. Deshalb stehe. Bleibt stehen. Mitten in den Kämpfen des Lebens. Gott hat dir die Rüstung dafür gegeben. Ich möchte zum Schluss kommen. Gott möchte, dass wir in all den Herausforderungen und in all den Kämpfen des Lebens stehen bleiben. Wir sollen siegreich durch dieses Leben gehen. Gott möchte, dass du stehst. Er möchte, dass du siegreich bist. Und ich möchte dir heute sagen, stehe, widerstehe, sei standhaft. Gott möchte, dass du als Sieger hervorgehst. Wir stehen in einem geistlichen Kampf. Aber wir wissen, wer der Sieger ist. Und wir wissen, dass wir in ihm Sieger sein dürfen. Der Feind hat keine Macht in unserem Leben, in unseren Familien, in unseren Arbeitsplätzen, in unserer Gemeinde, in unserem Umfeld, wenn wir diesen Sieg Jesu vorantreiben und wenn wir in diesem Sieg Jesu leben. Und deswegen lasst uns immer wieder neu diese geistliche Waffenrüstung anziehen und den Feind ganz bewusst in die Flucht schlagen. Ich möchte uns so ermutigen, täglich neu in diesem Sieg Jesu zu leben und diesen Sieg Jesu in diese Welt hineinzutragen, wo so viel Negatives ist, dass wir diesen Sieg Jesu in diese Welt hineintragen. Bist du bereit, diesen Sieg Jesu für dich anzunehmen? In diesem Sieg Jesu zu leben und diese Waffenrüstung immer wieder neu anzuziehen? Dann würde ich jetzt so gerne mit uns gemeinsam dafür beten. Und vielleicht können wir alle gemeinsam aufstehen. Und vielleicht sind Menschen heute hier und du bist gerade in einer sehr umkämpften Zeit. Und du merkst, dass im Moment ein Kampf da ist in deinem Leben. Und ich möchte dir sagen, Jesus ist Sieger. Und ich möchte dir sagen, mach dich eins mit diesem Sieg, den Jesus vollbracht hat. Denn er ist der Sieger. Jesus, und ich bin so dankbar für dein Wort. Und ich bin so dankbar dafür, dass wir stehen dürfen. Bin so dankbar dafür, dass du uns ausgerüstet hast, dass du uns alles gegeben hast, damit wir stehen können. Und ich bete darum, dass dieser Sieg, dein Sieg, sichtbar wird in unserem Leben und durch unser Leben. Und ich bete darum, dass wir deinen Sieg vorantreiben können und dass du uns gebrauchen kannst, jeden Einzelnen von uns, dass dieser Sieg sichtbar wird. Ich danke dir dafür, Jesus, dass du der Sieger bist und dass wir mit dir, in dir Sieger sein dürfen. Und ich bete jetzt für jeden heute hier in diesem Gottesdienst oder für jeden im Livestream, der jetzt vielleicht gerade durch eine Zeit geht, wo Kämpfe da sind. Ich bete darum, dass du Sieg schenkst. Ich bete darum, dass du deine Kraft offenbar machst. Und ich bete darum, dass du kommst mit deiner Kraft und dass du dich als der Sieger offenbarst. Danke dafür, dass wir in dir Sieger sein dürfen. Und ich danke dir auch für diese Waffenrüstung. Ich danke dir dafür, Herr, dass wir diese Waffenrüstung anziehen dürfen. Und dass wir geschützt sein dürfen durch das, was du uns gibst. Und ich bete für uns alle, dass wir stehen bleiben können mitten im Kampf und dass wir siegreich sein können. Danke dafür, dass du deinen Sieg sichtbar machen möchtest durch jeden Einzelnen von uns. Und ich segne jetzt auch jeden heute hier in diesem Gottesdienst und auch jedem im Livestream, dass dieser Sieg auch in dieser Woche sichtbar wird. Dass Menschen in unserem Umfeld das spüren, dass wir Sieger sind in dir. Danke dafür, Herr Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Und wir möchten jetzt ein Lied gemeinsam singen. Und in diesem Lied heißt es, wer kann unserem Gott widerstehen? Und das Gute ist, wir haben einen Gott, der Sieger ist. Und wir dürfen diesen Sieg immer wieder neu feiern. Und wir dürfen in diesem Sieg immer wieder neu stehen. Und ich bin vor einiger Zeit mal am Stadion vorbeigefahren mit dem Rad. Und da hat gerade als ich vorbeigefahren bin, hat irgendeine Mannschaft ein Tor geschossen. Ich wusste in dem Moment nicht, welche Mannschaft, weil es waren zwei Mannschaften. Ich wusste aber, dass ein Tor geschossen worden ist. Wisst ihr warum? Es war ein wahnsinniger Jubel. Und ich wünsche mir, dass wir als Christen so jubeln können. Dass wir so begeistert sein können über das, was Jesus getan hat, dass wir wissen, er ist der Sieger. Und dass es nicht nur ein äußerlicher Jubel ist, sondern dass etwas ist, was unser ganzes Herz ergreift, weil Jesus ist der Sieger. Und lasst uns dieses Lied jetzt gemeinsam singen und lasst uns einfach begeistert sein über das, was Jesus getan hat.